Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo Henrik, hi.
Also, nachdem wir jetzt ja viel, ja, vor allem so Politmagazin oder politische Themen besprochen haben, lass uns doch mal ein bisschen was Persönlicheres machen. Und zwar passend ganz gut. Heute ist ja 80 Jahre Kriegsende. Und ja. Wir sind ja in zwei unterschiedlichen Systemen groß geworden. Du in der DDR, ich in der BRD. Lass doch mal gucken, wie wir gemeinsam dann zusammengefunden haben aus zwei Systemen in eins. Also du bist, ja, hast deine Jugend drüben verbracht, oder wie?
Ja, drüben, hinter der Mauer habe ich gestanden.
Hinter der Mauer, richtig. Hinter dem antifaschistischen Schutzwall.
Genau. Ja, das kann man sich, viele können sich das gar nicht vorstellen. Mein Sohn, der ist 20, dem versuchen wir das oft zu erklären, dass seine Eltern eigentlich in zwei verschiedenen Ländern, die zwar eine gleiche Geschichte haben und die gleiche Sprache sprechen, aber trotzdem, wir sind in zwei völlig unterschiedlichen politischen Systemen aufgewachsen. Das können die sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. So weit weg ist das schon.
Ja, sehe ich auch so. Selbst ich muss überlegen, wir haben es ja beide als Kinder und Jugendliche nur mitbekommen. Und da bin ich gerade 89, da war ich noch, da war ich am Gymnasium zwar schon, aber das nimmst du ja als Kind oder Teenager auch überhaupt nicht wahr. Da hast du ja gar kein Verständnis für.
Das sagt meine Frau auch. Die sagt, dass die hatten halt keine Ostverwandtschaft und die hatte mit der DDR gar nichts am Hut. Für die war das weit weg. Und als das dann im November irgendwie jeden Tag Thema 1 in den Nachrichten war, das hat die gar nicht so groß bewegt. Die wollte lieber eine Disco oder so. Ich war damals schon, ich war 16 und ich habe das schon bewusst mitbekommen. Bin ich auch ehrlich gesagt froh drum, dass ich die Erfahrung gemacht habe. Meine Schwester ist 4 Jahre jünger als ich. Die hat da keine echte Erinnerung mehr dran. Ich habe das normale Schulsystem in der ganzen DDR durchlaufen und habe auch einen relevanten Teil meiner sozusagen Jugend, wo man Dinge erlebt und macht und wegfährt und sich ausprobiert. Das habe ich alles noch in der DDR erlebt. Und das ist eine eigentlich wertvolle Erfahrung. Da bin ich froh drum, verschiedene Systeme erlebt zu haben.
Ja, da kann ich mir vorstellen, denn auch bei uns jetzt, auch wir haben keine Verwandtschaft im Osten gehabt. War ja auch mal, ich komme mal vom Niederrhein, das ist ja auch gefühlt maximal weit weg von der DDR. Und ich gerade, mein Vater, ich wüsste auch gar nicht, ob der mal irgendwann, ich sag mal, in Berlin gewesen wäre, also in West-Berlin damals, dann ja noch für eine Dienstreise. Also auch da kann ich mich jetzt als Kind nicht dran erinnern. Klar, der war dann selber mal als junger Mann dann in Berlin. Das war ja dann auch mit den ganzen Studentenprotesten 68 in Westdeutschland. Also ob er in der Zeit dann auch mal in Berlin war. Aber auch das waren nur Erzählungen und auch jetzt über meine Großeltern, auch die haben überhaupt keinen Bezug gehabt zur DDR. Deswegen war das bei uns tatsächlich auch überhaupt kein Thema. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das irgendwie mal, ich sag mal, beim Abendbrottisch mal diskutiert worden ist. Also außer jetzt mal Tagesschau gucken oder sowas. Aber das guckst du als Teenager auch nicht. Also nee. Älteren von uns kennen das noch, die Jüngeren denken sich, was ist das denn? Das ist quasi so der TikTok von damals gewesen. die Nachrichtenquelle von damals. Also das war tatsächlich wenig Bezug, außer halt dann das, was man in der Schule gemacht hat. Ne? Wie war das damals in der Schule? Also das war ja nun mal ein sozialistisches System mit klarer sozialistischer Ausrichtung. Also war das in der Schule schon in Anführungszeichen indoktriniert?
Ja, der falsche Begriff, ne? Ja, das hört sich jetzt an wie ein böses Wort. Und aber ja, natürlich, das war so. Also ich bin als kleiner Junge bin ich in die Pionierorganisation Ernst Thälmann eingetreten und später in die Freie Deutsche Jugend. Das war völlig normal. Ich würde sagen, das haben, keine Ahnung, 90-95% gemacht und wirklich Oppositionelle sind da ausgeschert. Und da wollte man in der Regel auch keinen Stress haben. Und die haben auch coole Sachen teilweise mit Kindern und Jugendlichen gemacht. Diese Pionierorganisation war ja eher so ein bisschen so Scout-Nachfolger, so Pfadfindermäßig. Das war cool, aber immer natürlich mit ein bisschen politischem Anstrich. Und in der FDJ-Organisation war das eigentlich so ähnlich. Da wurde viel mit den Kindern und Jugendlichen gemacht. Heute würde man wahrscheinlich böserweise sagen, natürlich um die Kontrolle zu behalten, um genau zu wissen, was in deren Köpfen vorgeht und um es vielleicht im Zweifelsfall auch ein bisschen steuern zu können. Hm. Aber das empfindest du ja als Kind und Jugendlicher eigentlich gar nicht so. Und also ich habe das nie als großartige Belastung oder was weiß ich empfunden. Was ich tatsächlich mal gespürt habe, es ging dann, es war in der 9. Klasse muss es gewesen sein, es war ein ganz anderes Schulsystem. Du bist ja von der 1. bis zur 10. Klasse, sind alle zusammen in einer Schule gewesen. Okay. Das ist so eine Art Gemeinschaftsschulsystem. Das hieß Polytechnische Oberschule. Und dann konnten die Besten davon aufs Gymnasium gehen. Und das war dann die erweiterte Oberschule, das waren nochmal 2 Jahre. Und dann hast du nach der 12. Klasse Abitur gemacht. Und als es dann darum ging, was das für ein weiterführendes Schulsystem ist, da wurden schon mit den Neuntklässlern dann, keine Ahnung, wie alt bist du in der 9. Klasse, 15 oder so, ja, werden dann schon Gespräche geführt. Und da weiß ich noch, bin ich in meiner Schule zum Direktor gebeten worden und da saßen da 2 Offiziere von der NVA und haben mir jetzt erstmal erklärt, ich müsste mich jetzt mal für mindestens 3 Jahre nationale Volksarmee verpflichten, sonst wird es mit meiner Karriere, mit Abitur und Studium und so nicht so gut aussehen. Und ich war aber auf sowas vorbereitet. Mein Vater, der war insofern ein sehr cooler Typ, der hat mir vorher genau eingebläut, was ich dazu sagen habe.
Okay.
Und dann war ich da auch erhobenen Hauptes, habe gesagt, dass ich hier gar nichts mache. Erstens bin ich auch mit 15 Jahren, da bin ich noch gar nicht rechtsmündig, um irgend sowas zu unterschreiben, mache ich auch nicht. Und ich werde das im Übrigen auf Anraten meines Vaters mit unserem Rechtsanwalt und mit dem Bischof der evangelischen Kirche besprechen müssen, bevor ich mich jetzt zu irgendetwas hinreißen lasse.
Uiuiui, schon wurde direkt eine Akte angelegt von dir.
Das weiß ich nicht, habe ich nie geguckt, könnte aber sein. Und dann gab es da ein bisschen Rumoren und Rand, dann ist nichts passiert und ich bin ganz normal zum Abitur zugelassen worden. Hm. Also man hat sich da wahrscheinlich auch so ein bisschen wehren können. Wenngleich ich da wahrscheinlich eine gute Position hatte, weil ich relativ privilegiert war, was das Netzwerk meines Vaters betraf. Das war ganz ordentlich damaligen Zeit.
Ja, verstehe. Das ist, also ich will nicht gerade bei uns jetzt in der, also wenn wir auf diese FDJ zurückkommen, ich meine, so ähnliche Organisationen gab es dann in Westdeutschland dann über die Kirchen, du hast ja gerade schon gesagt, die Pfadfinder, bei den Protestanten dann CVJM, die ja, ich sag mal, jetzt vielleicht nicht eine politische Meinungsbildung forciert haben, drücken wir es mal so aus, aber auch da sich natürlich drum gekümmert haben, das war natürlich damals in den 70er, 80er Jahren auch noch etwas enger, ne? Da war dann klar, die katholischen Kinder sind dann mit der Kommunion, dann waren die nämlich auch noch Messdiener ewig lang und auf die Kirchenfreizeiten gefahren, bei den Protestanten dann entsprechend, da sind natürlich keine Messdiener, aber meine, das gab es ja dann bei euch in der DDR nicht, diese kirchlichen Organisationen.
Doch, ich hab, also okay. Auf jeden Fall. Also wenngleich das war auch der Raum für Oppositionelle. Das muss man schon klar sagen.
Und, ah, okay.
Ich war seit meiner frühesten Kindheit immer nur in kirchlichen Fernlagern. Also es gab ja so eine große Fernlagerorganisation, eine staatliche, und die Kirchen hatten ein Gegensystem, Parallelsystem aufgebaut. Ja. Und nur da war ich. Und ich habe auch keine Jugendweihe, sondern Konfirmation groß gefeiert. Und das war aber schon Zeichen von Opposition, sein Kind kirchlich so zu prägen.
Okay.
Und ich habe auch meine Jugend so 14, 15, wo du da mit dem Moped oder Motorrad rumfährst und dich triffst und am Lagerfeuer sitzt und keine Ahnung, was man da so macht. Das habe ich immer in kirchlichen Kreisen gemacht.
Ah, okay.
Und da konntest du offen reden, das war ein bisschen cooler. Also in meiner Auffassung, das ist ja völlig subjektiv. Und da haben sich auch Intellektuelle getroffen. Hm. Das war eigentlich, also das gab's auch, das war natürlich vom Staat ein bisschen unterdrückt, ja, die haben das versucht schon ein bisschen klein zu halten, aber du hast ja gesehen, was dann passiert ist in der Nikolaikirche. Viel von der Wende ging ja im Prinzip unter dem Dach der Kirche los und
ja, genau.
Das war so ein bisschen ein freier Raum. Also das gab's und das war auch überhaupt gar nicht ungewöhnlich, ja.
Hm. Na, ich überlege gerade sonst bei uns jetzt in der schulischen Ausbildung, klar, da lernst du dann so ein bisschen das, ich sag mal, sowjetische Wirtschaftssystem kennen, also jetzt im Bereich der Landwirtschaft, diese Kolchosen und Sowjosen, also diese großen Landesbetriebe, keine Kleinbauern mehr. Das war dann so ein Thema in Erdkunde. Geschichte, ich meine, das, ne, Geschichte ist ja erstmal wirklich chronologisch, und als wir dann in der Zeit ankamen, war die Wende schon durch. Da hatte ich die Bücher noch nicht weitergeschrieben, aber ich habe so das Gefühl, dass dieses System BRD, DDR, quasi nach dem Zweiten Weltkrieg, das war jetzt in Geschichte nicht so ein Riesenthema. Du machst halt, ne, klar, Ägypten, Griechenland, Rom, die ganze Antike, Mittelalter fällt dann immer weg als dunkles Zeitalter. Und dann Neuzeit etc. bis dann, ich sag mal, bis zum Zweiten Weltkrieg. Und dann ist gefühlt, das ist nur eine gefühlte Wahrnehmung, ist Geschichte zu Ende. Und da taucht dann dieses Thema DDR, BRD kaum auf. Also ich wüsste jetzt, ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, dass wir es in der Schule im Unterricht mal besprochen haben.
Also das gab es bei uns
keiner immer. Politischen Färbung.
Also das gab es bei uns immer. Ich weiß noch, bei uns in meiner Schule, wie alt wäre ich da gewesen, so in 6., 7. Klasse, da gab es dann alle 2 Wochen jemand, der war für eine Wandzeitung verantwortlich, mussten sich immer 2 oder 3 zusammentun und eine Wandzeitung gestalten zu aktuellen politischen Themen. Und die waren ganz oft die Probleme des Imperialismus. Und dann haben wir dann irgendwelche Wandzeitungen gestaltet, wo wir Zeitungsartikel ausgeschnitten haben. Da gab es auch Mitte der 80er, muss es im Westen, ich habe es jetzt nicht genau vor Augen, gab es auch mal Arbeitslosigkeitskrisen und Streiks, ja, und so ein Zeug. Und das haben wir dann immer ausgeschnitten und große Sprüche draus gemacht. Und das gibt's natürlich hier alles nicht. Das gibt's nur im bösen Imperialismus. Und was ich auch nicht vergessen werde, das war viel früher, da ging es tatsächlich um Mittelalter in Geschichte. Du weißt ja, ich bin stark an Kunstgeschichte interessiert. Das haben meine Eltern auch sehr gefördert. Und irgendwann ging es um die Uta von Naumburg. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Tatsächlich bin ich da thematisch nicht so firm.
Also Naumburger Dom, da steht eine der bedeutendsten gotischen Plastiken der Menschheit. Okay. Das ist sozusagen womöglich die erste Plastik, die eine Sandsteinplastik, menschengroß, die, es war eine Stifterfigur des Doms mit ihrem Ehemann Eckhardt, und die wurden realistisch dargestellt. Und ich kannte die, wir hatten eine Kopie davon zu Hause. Die hatten meine Eltern, weil sie halt auch kunstaffin waren. Und daher kannte ich diese Figur, und die war eine halbe Seite im Geschichtslehrbuch, und dann haben wir eine ganze Stunde darüber diskutiert, was das für eine schreckliche Frau gewesen sein musste, wie arrogant die guckt. Und dann haben wir da rein interpretiert, wie die anderen, die armen im Feudalismus, die armen Bauern unterdrückt. Und das sieht man eher schon am Blick an. Und dann hat sie eine Krone auf und was das für ein Machtsymbol ist. Also da hat man dann schon alles Mögliche verdreht. Wenn du dir heute anguckst, wie über diese Figur geredet wird, und wenn es da eine Führung gibt und so weiter, da wird unterstrichen, was das für ein kunsthistorischer Meilenstein gewesen ist und okay, wie toll das ist. Und da kam halt nur Quatsch darüber, wirklich Indoktrination kam daraus. Aber das haben meine Eltern zu Hause dann geheilt, indem sie mir halt diese Skulptur zu Hause erklärt haben. Und das ist bestimmt nicht bei allen Kindern so gewesen. Wenngleich ich das Schulsystem nicht verteufeln will, ich sage das heute ganz ernst, und ich bin auf keinen Fall ein, ich kenne viele Leute in der Generation meiner Eltern, die sagen, früher war alles besser, und dabei gucken sie in so eine neblige DDR-Welt,
ja, ja,
Da fand es auch nicht alles gut. Aber was ich wirklich glaube, ist, dass das Bildungssystem in der DDR unserem heutigen Lichtjahre voraus war.
Okay.
Also das war wirklich so viel besser organisiert. Das war ja ein zentralistisches System und du konntest wirklich aus dem Erzgebirge an die Ostsee ziehen am 6. Mai und dann hast du mehr oder weniger in dem gleichen Lehrbuch in der 5. Klasse die gleiche Seite aufgeschlagen. Das ging alles reibungslos, das war nicht jeder kocht sein Süppchen. Die wichtigen Prüfungen wurden DDR-weit am gleichen Tag in der gleichen Stunde geschrieben und es waren überall die gleichen Prüfungen. Das war wirklich ein total klares System mit klaren Lernzielen, die eingehalten werden mussten. Da wurde auch mal Druck gemacht. Und das, was wir eben so womöglich negativen Konnotationen am Rand erwähnt haben, dass dann irgendwann ging es dann so um Berufsbildungsgespräche, wo ich eben erzählt habe, wo ich da zwei so NVA-Soldaten gegenüber saß. Aber da ging es ja nicht nur darum, mich zu verpflichten für die Armee oder so, sondern da ging es auch darum, was will ich machen. Und da wurde ganz ausdrücklich drum geworben. Da wurden die gut in der Schule waren und ich war gut damals, die wollten sie alle in die Mikroelektronik haben. Und da wurdest du überzeugt, was du da für tolle Karriereaussichten hast und das ist die Zukunft. Und da wurde tatsächlich von zentralistischer Hand geplant, wo werden Leute gebraucht und wo können wir die Hochqualifizierten am besten gebrauchen. Und dann wurde versucht, die auch dorthin zu platzieren. Und das ist ja eigentlich, das ist ja schade, dass es das heute nicht gibt. Und dass eine viel härtere Auswahl zustande kam für diejenigen, die studiert haben, war mit meiner heutigen Sicht, auch mit meiner Sicht als Hochschullehrer, sicherlich gut. Weil es wurden viel weniger Kapazitäten an den Bildungseinrichtungen verbraucht für Leute, die da vielleicht ausgebildet wurden, die zwischendurch scheiterten oder die es dann doch nicht so weit gebracht haben. Da wurde einfach vorher viel härter gesiebt, was ja nicht schlecht ist. Und dafür sind die, die vielleicht nicht die großen Akademiker-Chancen hatten, die haben dann eher einen Handwerksberuf gelernt und das wäre ja heute auch manchmal ganz gut, ja. Da fehlt's. Es gibt diese steuernde Hand heute nicht mehr. Und das finde ich schon ein bisschen bedauerlich eigentlich. Das war damals besser. Und es gibt auch Bildungs sozusagen Stränge. Einen davon habe ich besucht, die es heute gar nicht mehr gibt. Meine Familie war ja im Gartenbau und in der Landwirtschaft. Wir hatten ein Unternehmen. Und es war klar, dass ich Abitur mache und für mich war, wenn es die DDR geblieben wäre, auch irgendwie klar, dass ich wahrscheinlich irgendwas wie Gartenbau studiere oder sowas. Und dann habe ich eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht und das ist heute rückblickend eigentlich eine super Sache. Also ich bin dann mit knapp 16 in ein Internat gegangen und dort habe ich eine Berufsausbildung gemacht und parallel halt die erweiterte Oberschule besucht, um Abitur zu machen. Und damit wurde auch sichergestellt, dass die sozusagen, das hieß ja dann, bei uns hat es ja so schöne Worte alles gehabt, das hieß Kader. Ich habe so zum Beispiel zum Garten- und Landschaftsbaukader des Landes gehört.
Ah, oha.
Da hat eine vielversprechende
Kaderschmiede sozusagen.
Ja, genau. Und da gab es eine super Schule, es war die Top-Schule. Und da sind die besten Chancen hatten, alle hingekommen und die wurden dann ausgebildet. Das war auch eine hohe Qualität mit dem Ziel, dann dort zu studieren. Und später haben die dann Leitungspositionen in großen Betrieben bekommen, aber wussten auch, wie sich's anfühlt, mal Dreck unter den Fingernägeln zu haben. Das war ja eigentlich gut. Also das finde ich super. Und das gab es in allen Berufsrichtungen. Und da wurde relativ früh sozusagen, wurdest du auf ein Pferdchen gesetzt und dann in einer guten Qualität relativ fokussiert ausgebildet. Das war eine tolle Sache.
Das gibt es ja heute, glaube ich, an den die Waldorfschulen machen das, ne, als freie Schulen. Da machst du dann auch Abitur. Und dann kannst du noch eine Berufsausbildung machen. Jetzt nichts Kompliziertes, ne? Ich sag mal Schneider oder irgendwie sowas. Aber gehst dann da auch mit einem Ausbildung, mit einem Gesellenbrief dann raus. Ich meine, das Thema Bildungssystem können wir uns ja vielleicht auch nochmal annehmen, denn da gibt es ja schon klare Kritik am deutschen Bildungssystem. Ich habe die Tage wieder noch einen Bericht gelesen gehabt, dass einfach, ne, dieses deutsche System auch völlig undurchlässig ist. sondern ja die Entscheidung sehr, sehr früh getroffen wird. Und ich glaube, da ging es auch um dieses Thema, ne? Alle gehen nur noch aufs Gymnasium. Es gibt quasi nur noch anderthalb Regelschulen, nämlich das Gymnasium und die Realschule. Die Hauptschule stirbt aus. Aber ist mal ein extra Thema wert, wieso das deutsche Schulsystem so ist, wie es ist. Und wir, dass das DDR-System nicht übernommen haben, sondern weiter auf das Westdeutsche gesetzt haben. Ich habe gerade eben noch mal nachgeguckt, jetzt parallel, denn ich habe tatsächlich aus meiner Schulzeit die Klassenbücher von der 5. bis zur 10. Klasse damals, also wir waren dreizügig ABC, und die habe ich damals im Sekretariat kopiert, kurz nach dem Abi, ne? Heutzutage unvorstellbar. Also Datenschutz.
Wirst du verklagt wegen DSGVO oder so?
Ja, da wäre direkt, würde ich direkt in Karzer kommen. Und also ich war damals in der 7. Klasse, habe ich gleich noch eine kurze Anekdote dazu. Und tatsächlich jetzt hier am 9.11.89 und danach, in Geschichte haben wir uns die ganze Zeit über normale Geschichtsthemen unterhalten. Und also auch in den anderen Fächern sehe ich jetzt hier im Klassenbuch zumindest nicht, dass da mit uns Kindern darüber gesprochen worden ist, was da gerade in der DDR passiert. Was ich jetzt so ein bisschen schade finde, also in Geschichte haben wir in der Zeit, damals hatten wir sogar noch, kann man sich auch heute nicht mehr vorstellen, noch samstags Schulunterricht gehabt. Da war dann Rittertum und solche Themen. Also da wurde einfach Lehrplan durchgemacht, ohne dass man da mal drauf eingegangen ist, was da politisch passiert. Und wir hatten jetzt zu dem Zeitpunkt auch nur Geschichte und Erdkunde als gesellschaftswissenschaftliche Fächer. In Religion gucke ich gerade mal. Nee, da ist auch nichts. Oh, guck mal, der erste Samstag im Monat war immer schulfrei. Ja gut, das war der sogenannte lange Samstag. Da hatten die Geschäfte dann ja mal bis 4 auf statt bis 2. Das war ja ganz toll. Von daher, nee, also da ist tatsächlich nichts drin. Wie du übrigens sagtest, ganz richtig, ne? Also Anfang der 80er Jahre und dann Mitte der 80er Jahre war dann die große Stahlkrise in Westdeutschland mit den also wirklich hohen Arbeitslosenzahlen in Westdeutschland. Also wer das mal so ein bisschen miterleben will, der kann das ganz gut machen, wenn man sich mal so alte Schimanski-Tatorte im Fernsehen anguckt. Ne? Schimanski, damals hatte hier den Götz-George, Duisburger Kommissar. Sehr schön, heutzutage glaube ich direkt mit dem Warnhinweis, Achtung, die Sprüche von damals sind heutzutage so nicht mehr gesellschaftsfähig. Aber gut. Aber da kriegt man noch mal so ein bisschen ein Gefühl für die Zeit des Ruhrgebiets, in dem ich dann ja groß geworden bin. Das war ja auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wirklich dann diese Streiks, die dann gemacht werden, um diese Stahlwerke, um die Kohleindustrie zu erhalten, um dieses, mit der Folge, das Siechtum dieses Industriezweigs viel zu lange beibehalten haben, aus heutiger Sicht. Das haben die Briten unter Thatcher ja damals dann etwas anders gemacht, ganz brutal alles zerschlagen. Aber ja, das war damals ein echtes Problem, weil die Arbeitslosenzahlen damals richtig nach oben gegangen sind. Ich glaube, da ist auch eine der damaligen Bundesregierungen dann auch dran zerbrochen. Aber das müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Politisch war ich da halt noch viel zu klein, um da einzusteigen. Eine kleine Anekdote noch zur Ergänzung. Wir waren dann in der 7. Klasse, das war dann 90. Also 89, 90, das Schuljahr, da waren wir auf Klassenfahrt in Tann in der Rhön. Das ist da direkt Grenze Hessen.
Habt ihr in den Osten geguckt?
Ja, wir sind sogar rübergefahren. Also ich habe in meinem Kinderausweis dann sogar noch einen Stempel der Deutschen Demokratischen Republik, weil wir natürlich dann in Grenzbetrieb. Wir waren dann auch auf der Wartburg, also das, was man dann ja so macht, die großen Dinge. Aber woran ich mich tatsächlich dann erinnern kann, ist, als wir dann mit dem Bus dann darüber gefahren sind, diese total heruntergekommenen Städte, also ja. Schlaglöcher in den Städten, also das war jetzt in Westdeutschland nicht alles super, aber und war auch alles nicht grün und hübsch, aber die Infrastruktur, auch die Diskussion führen wir schon regelmäßig, die war in der DDR schon
völlig grenzwertig. Völlig fertig. Also das kann man auch gar nicht schönreden. Es war überhaupt gar kein... Ich meine, da siehst du, was bei rauskommt. Wenn du Mieten stark regulierst, also jetzt bei der Infrastruktur, bei Wohnimmobilien beispielsweise, ja, in der DDR waren die Mieten reguliert, was man ja hier auch gern wieder macht. Und man sieht ja auch schon die Anfänge des gleichen Effekts. Kommt zu einer extremen Wohnungsknappheit und es wird nichts in Wohnungen investiert. Da, wenn du ein privater Vermieter warst, hast du, glaube ich, wir haben eine Wohnung für 70 Mark oder so im Monat vermietet. Und dann hast du keine Baustoffe und gar nichts gekriegt. Da hat natürlich niemand irgendwas gemacht. Und deswegen ist alles kaputt gegangen. Es gab ja Baustoffe nur, das war alles knapp, gab es nur mit Beziehungen und Hin- und Hertauschen von irgendwas. Die DDR war total fertig, das muss man einfach so sagen.
Na gut, und das hat natürlich zum Zusammenbruch geführt, also jetzt nicht nur, aber auch, ne?
Ja, da habe ich zum Glück, dadurch, dass meine Eltern, dass wir was produziert haben, was ein knappes Gut war, hatten meine Eltern immer viel zum Tauschen. Deswegen hatte ich immer alles, was es in der DDR gab, hatte ich. Aber da habe ich schon ein bisschen in einer Scheinwelt gelebt. Ich weiß noch, ich bin ins Internat gekommen und dann waren wir in einem Viermannzimmer und da war ein Kind, das war ganz, da haben die Eltern halt keine großen Beziehungen gehabt. Und ich habe am Wochenende wie so eine Traube Bananen mitgebracht. Also, wie heißt das, wenn so 5 Bananen zusammengewachsen sind?
Weiß nicht, ob das eine Traube ist. Staude ist so zu viel, aber ja.
Ja, also so ein Ding. Und das hat er noch nie vorher gesehen, weil, wenn er eine Banane hatte, hat er mal eine einzelne gehabt, aber die gab es ja auch nur ganz, ganz selten. Und da ist mir klar geworden, was ich da auch teilweise für eine Scheinwelt gelebt habe, weil meine Eltern das halt getauscht haben gegen irgendwas. Und das gab es unterm Ladentisch, aber ansonsten hättest du davon gar nicht träumen können. Also das kann man auch nicht schönreden, das war eine total krasse Mangelwirtschaft und es gab ganz viel nicht.
Da fällt mir ein, also es gab damals hier, oder gibt es heute noch diese Satire-Zeitschrift Titanic, die auch schon teilweise sehr böse Sachen, die hatten dann kurz nach der Wende.
Zonengabi mit ihrer grünen
Banane. Genau, die Zonengabi 17, meine erste Banane, dann so eine, wie so eine Banane geschälte Gurke. Ja, das ist, also, das war so das, was dann der Westdeutsche dann quasi nach der Wende, nachdem wir dann den kapitalistischen Kampf in Anführungszeichen gewonnen hatten und den Kalten Krieg, also da haben wir uns schon, also ohne dass ich das jetzt bewusst mitbekommen, aber schon überlegen gefühlt, dass wir das sozialistische System besiegt haben. Wie war das denn dann danach? Also ich meine, wir die Westdeutschen sind ja dann in Anführungszeichen eingefallen, haben alles platt gemacht und dann auch vieles abgewickelt. Ne? Also das war ja schon, also wie die Axt im Walde, will ich mal sagen.
Ja. Das war wirklich schlimm. Das ist ja ein Trauma, was die Ostdeutschen bis heute verarbeiten. Es wurde ja im Prinzip, wurde ja kalt gemacht, wenn man das so will. Die DDR-Wirtschaft konnte sich ja gar nicht so schnell daran gewöhnen, wie das. Das war für meine Familie auch eine Katastrophe. Meine Eltern hatten eine mega, für DDR-Verhältnisse, mega moderne Gärtnerei mit dem wahrscheinlich bedeutendsten Orchideenbestand in Ostdeutschland. Und das war super. Das war ein toller Schatz. In der DDR konntest du damit alles haben. Und dann gingen die Grenzen auf und da brauchte das auf einmal gar keiner mehr. Und diese mega moderne Gärtnerei, beheizt auf Steinkohlebasis mit irgendwelcher Steuerungstechnik, die in der DDR das allermodernste war, was es gab. Aber das war auf einmal so Mittelaltertechnik mit dem Blicken vom Westen. Und auf einmal kamen die Blumen halt auch für ein Apfel und ein Ei aus Holland. Und außerdem brauchte auch gar keiner mehr so schnell Blumen. Die wollten aus meinem Videorekorder haben, die Leute. Was ich ja alles nachvollziehen kann. Aber dann war im Prinzip musste mein Vater in der Mitte des Lebens nochmal von Null anfangen und alles umstellen. Und daran sind auch ganz, ganz, ganz viele gescheitert. Das war schlimm für ganz viele Unternehmen, nicht nur für private Unternehmen, ja auch für die staatlichen Unternehmen, die dann Millionen von Arbeitslosen produziert haben. Und böse Zungen behaupten, klar, für viele westdeutsche Konzerne, also für die westdeutsche Unternehmenslandschaft, war das ja insofern ein guter Impuls, dass ja auf einmal 17 Millionen Konsumenten dazu kamen.
Ja.
Das war ja super. Aber natürlich sind auch Unsummen in den Westen in der Investition geflossen. Du weißt, ich komme aus Erfurt. Erfurt ist heute, das sage ich auch nicht nur als Lokalpatriot, wahrscheinlich eine der schönsten Städte Deutschlands. Nicht, weil das ganze Geld von Ossis kam, was in die Infrastruktur und die Gebäude und alles gesteckt wurde, sondern das ist natürlich westdeutsches Geld gewesen, aber das hat einen hohen Preis gehabt auf den Hauptverkehrsstraßen oder also auf den Haupteinkaufsstraßen. Das, was man sieht heute, da gibt es kaum ein Haus, was Ossis gehört.
Ja, das ist.
Das ist ja alles verkauft worden. Und das ist ja, was die Leute heute ja noch als sozusagen einen Überfall, wenn man das so will, betrachten und was zu viel Unmut führt, den man ja teilweise heute noch bei den Wahlergebnissen sieht. Ja,
genau.
Das kommt ja alles nicht von ungefähr.
Naja, das ist ja hier damals die Treuhandanstalt, war ja. Das ja, die das dann verwaltet hat aus Westdeutschland. Ich meine, das war dann, war ich ja dann Jugendlicher, als das dann losging in den 90er. Da sind ja wirklich Milliarden geflossen, klar. Also der Staat, die Wirtschaft war ja also quasi pleite. Und dann haben, so ist dann der Duktus in Westdeutschland, haben wir die DDR wieder aufgebaut mit unserem Geld.
Ja.
Dafür ist dann der Westen verfallen. Also wenn ich jetzt sehe, und ich war dann ein paar Jahre nach der Wende, war ich dann mal in Berlin und dann war ich in Potsdam und dachte, oh, das sieht aber hier richtig schick aus. Also alles neu gemacht. Und dann habe ich dann auf der anderen Seite die Situation im Ruhrgebiet gesehen.
Ja, ja.
Wo ich dachte, ja gut, da hätte das Geld aber auch gut angelegt werden können. Denn wenn du dir heute anguckst, die Struktur schwachen Regionen mit verhältnismäßig hoher Arbeitslosigkeit, das sind dann so Städte wie Gelsenkirchen, wie Herne, wie Oberhausen, also wo wirklich viel Geld fehlt, dann der Strukturwandel mit dem Zusammenbruch der Schwerindustrie dann halt auch nicht geschafft worden ist. Bochum hat es einigermaßen hingekriegt, Dortmund auch, Essen hat es auch hingekriegt, Duisburg hat sich schon schwer getan und dann so Städte wie Gelsenkirchen zum Beispiel, die einfach diesen Wandel kaum geschafft haben. Das sieht man jetzt im Prinzip auch daran, stärkste Fraktion bei den Zweitstimmen bei der Bundestagswahl war die AfD. Und weil die Leute da einfach jetzt verzweifelt sind, weil da die Substanz fehlt. Ich meine, so eine Weitsicht kannst du, glaube ich, gar nicht planen als Regierung zu sagen, so, wir müssen das jetzt viel geschickter steuern, denn der Sog war ja da in der DDR, dann vielleicht auch die schnelle Mark zu machen, ne, würde ich mal sagen. Weil du da halt schnell,
na klar,
auch nicht ganz sauber, dann da die, ich nenne es mal bewusst böse, die doofen Ossis abzocken konntest, ne, weil die nicht wussten, wie das kapitalistische System funktioniert.
Ja,
die
sind
nämlich windigen Heinis rübergefahren, haben dich da abgezockt und sind dann mit den schwarzen Geldkoffern wieder zurück.
Na klar, das gab's massenhaft, ja. Aber man muss trotzdem sagen, bei dem ganzen Rumgejammer und heute findest du alles schlimm und schlecht, das sozialistische System war eine Diktatur, das war furchtbar für ganz viele Leute, da gab es ganz viel Unrecht. Wir sollten lernen, dass das Mist ist, dass es nicht funktioniert, dass es auch jegliche Ambitionen, die du heute teilweise hörst, das in irgendeiner Form wieder zu beleben. Die würde ich gerne alle mal dahin schicken, ein paar Jahre zurück, um das mal zu erleben. Also das hat ja die Geschichte bewiesen. Das ist einfach was nicht lebensfähig ist und nicht funktioniert. Und das war für viele Leute schrecklich. Es gab ein paar, die konnten sich da irgendwie durchlavieren. Und dann gab es eine Revolution und die ist friedlich gelaufen. Und heute ist ja Deutschland trotzdem ein reiches Land und mit einem extrem hohen Lebensstandard. Wir reden oft drüber, was wir hier für Probleme haben, haben wir ja auch. Aber wenn man mal guckt, was die Deutschen gemeistert haben, nochmal, das ist ja grandios. Ja, das ist ja ganz toll.
Ja,
und deswegen muss man das ganz positiv sehen. Und so sehe ich das auch für mich, war die Wende. Ich hatte eine ganz tolle Kindheit, das war alles super. Ich habe mich da auch eigentlich nicht unterdrückt gefühlt oder so. Und dass ich jetzt gar nicht die Chance hatte, nach Paris zu fahren, heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, aber das war ja gar keine Option. Deswegen hat man da auch nicht die ganze Zeit drüber getrauert oder so. ich bin froh, dass für mich war das ganz toll. Das kam genau zur richtigen Zeit und mir standen alle Türen offen und ich bin durch die Türen durchgegangen. Das war toll, ich bin dankbar. Aber ich denke überhaupt nicht mit Groll daran zurück. Ich denke eher daran zurück mit dem Blick, was könnten wir denn daraus lernen? Was lernen wir, was ein politisches Desaster ist? Was gibt es vielleicht auch für gute Sachen, die sich ein Land wie die Bundesrepublik dort abgucken könnte heute? Da gibt ja vieles, was auch gut war. Ja? Was weiß ich, die medizinische Versorgung war wesentlich besser organisiert. Jetzt sind wir dabei, und dieses Polikliniksystem oder so wieder vielleicht so ein bisschen zurückzubauen mit MVZ und zu kopieren. Das gab es alles schon. In der DDR war das ein eingeschwungenes System. Ich kenne viele Ärzte aus der Generation meiner Eltern in Erfurt, die sagen, das war alles super. Und dann haben sie alles umgekrempelt, abgeschafft und jetzt ist nichts mehr super. Jetzt haben wir überall nur Ärzteknappheit, ja. Und eine total krasse Zweiklassenwirtschaft. Also es gab Gutes und Schlechtes, ich empfinde es für mich, für mein Leben als große Bereicherung, beides in echt erlebt zu haben.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt zum Abschluss. Das darf man bei aller Verklärung der Vergangenheit nicht vergessen. Deswegen finde ich echt einen wichtigen Punkt. Es ist halt kein demokratisches System gewesen mit Meinungsfreiheit und Offenheit. Auch wenn es Deutsche Demokratische Republik hieß, das war es ja nicht.
Nein.
Und ja, auch das demokratische System hat so seine Hürden, aber wir leben in einem freien Land. Jeder kann das sagen und machen, was er möchte im Rahmen eines Zusammenseins. Ne? Also irgendwie zu beschimpfen und zu beleidigen geht nicht, aber das gehört sich auch einfach nicht. Aber ansonsten ist das ein Gut. Ich meine, das merkst du halt erst dann, wenn es wieder fehlt. Ich glaube, das wird viele dann doch schockieren. Deswegen finde ich den Punkt echt wichtig, jetzt mal zu erwähnen, dass man das nicht verklärt und sagt, eigentlich war die DDR doch ein schöner Staat, denn also wenn es wirtschaftlich bergab geht und du dann noch nicht mehr frei bist, dann richtest du dich einfach ein. Aber also diese Freiheit, die wir jetzt haben und genießen, die sollten wir dann auch mit entsprechenden Mitteln so verteidigen, dass wir das beibehalten und dann nicht irgendwelchen autokratischen Tendenzen nachlaufen, die es ja nicht besser machen können. Also wieso sollten die Lösung haben? Das finde ich, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, wie das nochmal darzustellen. Von daher, ja, nee, also war mal ein spannender Einblick in unsere Jugend, hüben wie drüben. Also ich glaube, da wäre dann nochmal so ein Einstieg bekommen. Ich glaube, dieser Film Das Leben der Anderen, das ist ja so ein Film, ich glaube, 2000er Jahre.
Der ganz schön gruselig ist.
Der ist echt gruselig. Ja. Also kann man nur empfehlen. Ich glaube, der hat auch Oscar oder also zumindest viele
Filme. War nominiert, glaube ich, oder?
Genau, nominiert. Also der ist wirklich richtig stark, um mal so ein Gefühl zu bekommen hinter dieses ganze Bespitzelungssystem. Man darf nicht vergessen, also die Stasi war jetzt ja auch nicht nur in Sorge um die eigene Bevölkerung, sondern schon auch diktatorisch, aber da kriegt man immer so einen Einblick.
Ich kenne Leute, die haben mir Geschichten erzählt, nachdem die ihre Stasi-Akten eingesehen haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wirklich, das kann man sich heute nicht vorstellen. Aber die haben es gelesen. Ja? Die haben gesagt, wirklich, das fand statt. Ich kenne die Leute, die das über mich geschrieben haben. Also das ist schon krass. Meine Eltern haben nie ihre Stasi-Akte eingesehen und ich bin immer in Versuchung. Mein Vater ist verstorben und ich hätte als Erbe jetzt die Chance, seine Stasi-Akte einzusehen. Und ich bin immer in Versuch, meine Mutter sagt, es interessiert sie nicht, sie will das gar nicht wissen. Am Ende wird sie nur von bestimmten Personen desillusioniert. Ja. Aber mich würde es schon interessieren. Da bin ich ein bisschen neugierig, voyeuristisch und würde gern wissen, was gab's da, wer hat da was erzählt? Das würde mich wahnsinnig interessieren.
Ja, ich meine, das ist jetzt dann ja auch lange noch her. Ich weiß das, ich habe von meinem Großvater die Entnazifizierungsakte gelesen. Also die sind digitalisiert in Nordrhein-Westfalen. Ne, der war als junger Mann dann noch im Zweiten Weltkrieg am Ende. Und dann gab es ja diese große Entnazifizierungsaktion der Siegermächte. Das war so ein, ich sag mal, zweiseitiger Bogen, der ausgefüllt wurde. Bist du Nazi? Ja, nein. Warst du Parteimitglied? NSDAP, SS, SA? Wo warst du Mitglied? Und am Ende eine Beurteilung, Nazi, ja, nein. Und da kam dann noch raus jetzt bei ihm, nein, kein Nazi. Aber auch das war ganz interessant zu sehen, wie das dann damals dokumentiert wurde, um zu entscheiden, ist das jetzt ein Nazi gewesen oder kann man den in den normalen Staatsdienst oder in den normalen, in die normale Gesellschaft wieder entlassen. Und das kann man ganz gut machen. Wer sich dafür interessiert, in Nordrhein-Westfalen sind die Akten digitalisiert, da kann man sogar nach Namen suchen. Ist ganz spannend, da mal reinzugucken. Wobei das jetzt nicht so ausführlich jetzt wie diese Stasi-Akten. Wenn da so ein ganzer Ordner über dich oder deine Familie hinterlegt ist, das, ich glaube, da läuft es einem schon kalt den Rücken runter, wenn du das so liest. Also von daher bleiben wir in einem demokratischen System, gucken wir, dass wir dann die Wirtschaft weiter nach vorne bringen. Aber ich glaube, ein ganz interessanter Einblick mal in unsere Jugend und besten Dank, dass wir da mal uns so austauschen konnten, Christian. War ganz spannend.
Ja, danke an dir. Danke an dich.
Tschüss, Henrik. Besten Dank und dann bis dann. Ciao. In der nächsten Woche gucken wir uns mal den großflächigen Stromausfall, den wir in Europa hatten. Am 28. April ist ja Spanien und in Portugal der Strom weg gewesen, über den ganzen Tag, also 24 Stunden von mittags bis zum nächsten Tag, am 29. April mittags. Und wir wollen mal ein bisschen auf Ursachensuche gehen. Stand heute gibt es noch keine vollumfängliche technische Erklärung, was zu dem Ausfall geführt hat. Wir gucken uns dann nächste Woche mal an, also wie funktioniert eigentlich die Sicherung des Stromnetzes, was gibt es für Beobachtungen jetzt bei diesem Stromausfall und wie lief denn dann eigentlich auch die Wiederherstellung des Strom oder der Stromversorgung an, wie hat das funktioniert, das in der nächsten Woche und in zwei Wochen geht es dann wie üblich weiter mit Christian Kamlott und mir. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.